Freiheit. Ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Und wir haben überlegt, ob wir darüber sprechen, weil es ist mega... Über Geld spricht man nicht.
Nein, tut man nicht.
Warum heißt es eigentlich, dass man über Geld nicht spricht? Ich rede tatsächlich mit meinem Vater eigentlich über nichts anderes.
Ja, in der Familie darfst du über Geld. Na, obwohl, stimmt gar nicht. Man darf auch in der Familie...
Sagst du deinem Bruder, wie viel du verdienst?
Also wir reden nicht so wirklich über Geld. Und meine Eltern haben mir das auch mal gepredigt. Meine Eltern, stell dir das mal vor, meine Eltern haben mir nie verraten, was sie verdienen.
Wirklich nicht?
Also ich habe dann immer gefragt. Irgendwann habe ich es dann rausgefunden. Mein Vater hat es dann irgendwann gesagt. Und das hat bei mir auch so ein Loch hinterlassen, so... Ich weiß es nicht, ja. Es war immer so, haben wir zu viel, haben wir zu wenig. Ich habe immer nur die Geldsorgen mitbekommen, weil meine Eltern immer abends am Tisch gesessen haben oder öfters am Tisch gesessen haben.
So Beträge hin und her geschoben.
Und dann so, ja, wir können es nicht leisten. Und der Kredit, es war immer dieser Kredit. Die Hypothek vom Haus.
Aus Haus.
Die frisst uns auf und wir können das. Und dein Vater immer so, ach Quatsch. Und mein Vater war ja derjenige, der mehr verdient hat. Und meine Mutter hat sich immer aufgeregt, hat sich halt immer Sorgen gemacht, dass wir nicht genug Geld haben. So habe ich Geld wahrgenommen bei uns. Bei uns wurde nicht offen über Zahlen geredet, nur darüber, was wir nicht hatten.
Okay. Hat sich in alle Lebensbereiche eingefressen, diese Einstellung. Ja, ich kann mich erinnern, bei mir wurde schon sehr früh über Geld geredet. Also auf jeden Fall auch Geld, was wir nicht hatten. Bei meiner Mama, dass wir immer so die letzten 10 Tage, bevor der Monat zu Ende ging, am Tisch saßen und dann geguckt haben, was können wir noch einkaufen.
Ach echt?
Mhm.
Habt ihr da so Münzen umgedreht, so richtig, und dann Sparsocken rausgekramt, oder wie war das?
Nee, war immer klar, wir können noch einen Einkauf machen. So.
Und so richtig mit so Restgeld, so 57 Euro, wahrscheinlich Mark, 23 haben wir noch.
Dann erinnere ich mich, dass meine Mutter halt einfach immer in das teure Geschäft gegangen ist und nicht einfach zu einem Discounter und geholt hat, sondern immer in das teure, weil Essen war hier einfach unglaublich wichtig. Aber es war dann auch nicht so, dass wir irgendwie... nichts mehr zu essen hatten. Aber es war schon so, dass man geguckt hat, dass man sich nicht einen zu großen Löffel Marmelade rausnimmt.
Oh. Mhm. So weit war es bei euch.
Und das hat tatsächlich ein fundamentales Gefühl in mir hinterlassen.
Da lässt sich natürlich leicht über Geld sprechen, wenn kein Star ist. Was verdienst du denn?
Nix. Nichts. Ja, ich weiß, dass wir immer die Verlierer bei uns in der Straße waren. So, der Nachbar hat immer seinen Mercedes SL am Sonntag vor der Garage gewaschen und hat immer richtig einen auf dicke Hose gemacht. Und wir haben immer so 25 Jahre alte Autos gefahren, so richtige alte Schrottkarren, so, wo meine Mutter hinten die Sitze geflickt hat, weil die irgendwelche Löcher hatte. Und dann hat sie immer irgendwelche Flicken genommen und so ganz kreativ darauf gesetzt. Doch.
Wirklich?
Meine Mutter hatte auch früher so eine Ente. Das Ente ist quasi ja, das französische Pendant zum Käfer.
Ja.
Jeder kann Cabrio fahren, auch wenn du kein Geld hast. Und das war unser Auto. Also Ente ist ja noch ganz cool, aber da waren Autos dazwischen, die waren jenseits von Gut und Böse. Also wirklich absolut, wir waren die Ärmsten in der Straße und es fühlt sich als Kind einfach immer scheiße an.
Ist es bei der Ente nicht so, dass man diese auch so halb auf Cabrio machen kann, dass man da oben so ein Dach aufziehen kann? Mhm. Herr Volker, weil meine Tochter hat mich letztens gefragt, was denn das für ein Auto sei, denn da fuhr ein Cabrio an uns vorbei mit offenem Dach und als es so warm war, ich glaube es war Anfang April, keine Ahnung, und warum die denn kein Dach haben, und ich habe ihr das dann erklärt und sie würde jetzt gerne mal mit mir Cabrio fahren und versteht aber nicht, warum es kein Dach gibt, und sie findet Autos mit Dach besser, weil da ist nicht so viel Wind. Ich so, ja, du wirst schon sehen. Ich habe jetzt vor, mit ihr mal ein Cabrio zu mieten und dann mal mit der Familie eine schöne Cabrio zu machen.
Kannst eins von mir haben.
Hast du eins?
Bald.
Bald. Du hattest ja mal eins, du hattest so einen Saab.
Ja.
Den fand ich cool, den habe ich mir
auch. Ja, aber ich habe mit Klaas Häufer Umlauf darüber geredet, über Saab und Volvo. Mhm. Und ich habe ihm irgendwie im Nebensatz gefragt, fährst du nicht auch einen Saab? Und er so, Alter, ich bin doch kein Architekt oder ein Lehrer. Das ist so ein krasses Lehrer-Architektenauto. Auf jeden Fall hatten wir immer relativ wenig Geld und das hat so ein Gefühl hinterlassen bei mir.
Mhm.
Also richtig existenziell.
Ja.
Und dieses Gefühl. Das wünsche ich eigentlich keinem. Also klar, Leute, mit denen ich verfeindet bin. Ich habe keine Leute, mit denen ich verfeindet bin. Also ich wünsche es einfach keinem.
Würdest du es auch deinen Feinden wünschen?
Mhm.
Naja, wer weiß.
Nee, ich wünsche irgendwie keinem schlechte Gefühle. Was bringt mir das, wenn irgendjemand ein schlechtes Gefühl hat?
Nur schwere Krankheiten.
Unfälle und schwere Krankheiten. Nein, gar nichts Schlechtes. Und ich meine, dadurch, dass wir in getrennten Haushalten leben, ist ja auch bei uns die Frage nach Unterhalt da. Mhm. Wir haben eine 2,5-4,5 Aufteilung. Also ich bin 2,5 bis 3 Tage zuständig und meine Ex-Freundin ist 4,5, 4 Tage. Das schiebt sich manchmal ein bisschen. Wir haben da so ein bisschen Wechselmodelle.
Und dadurch, dass sie das Kind mehr haben darf, zahlt sie auch mehr. Und genau, du weniger.
Nein, ich muss natürlich Unterhalt zahlen.
Ja.
Und was auch völlig berechtigt ist und was auch gut ist. Ich habe aber immer die Frage, wie viel Unterhalt? Und ich glaube, ich habe das nicht richtig gemacht.
Es gibt doch einen gesetzlichen,
Vorgaben. Gibt es eine gesetzliche Vorgabe, aber...
Wie ist denn die? Weißt du das?
Naja, es gibt Stufen. Also wenn du zum Beispiel bis 1.900 verdienst, musst du bis 5 Jahre 400 Euro abdrücken, knapp drunter. Mhm. Oder wenn du mehr als... Dann staffelt sich das so. Und wenn du mehr als 5.500 verdienst, dann wird es nochmal gesondert geregelt. Aber es ist dann auf jeden Fall mehr als 630 im Monat. Mhm. Ich habe es aber anders gemacht, weil... Ja, ich wollte nicht, dass sie irgendwie das Gefühl von mir von früher hatte.
Dass du in Armut zu leben...
Ja, diese Existenzängste waren für mich so elementar, dass ich einfach gedacht habe, hey, nimm dir so viel, wie du brauchst. Also jetzt ist ja auch nicht unendlich Geld da, aber ich wollte ihr kein Limit setzen und habe gesagt, hier hast du eine Bankkarte.
Wirklich?
Ja. Weißt du, wie scheiße das Gefühl war für mich? Und ich will nicht, dass Lilla das erfährt und irgendwie wollte ich es auch nicht für meine Ex-Freundin.
Aber du hast ja eine Bankkarte ohne Limit gegeben sozusagen.
Nein, da ist schon ein Limit drauf.
Also sie hätte sie überziehen können.
Ja, ja.
Okay.
Also weit überziehen können.
Also war das dann eher von dir ein
Test?
Ein Test? Oder hast du ihr einfach vertraut, dass sie das damit moderat umgehen wird, mit deinem Geld? Hast du, also ich hatte ja vorhin nach dieser gesetzlichen Tabelle gefragt und ich finde, die Tabelle ist ein guter Anhaltspunkt und es sollte auch eine Mindestregelung geben, aber was da drin steht, finde ich eigentlich vom Gefühl her zu wenig. Was man als Vater oder halt als Frau oder Mutter, je nachdem, demjenigen zahlen muss, der sich hauptsächlich ums Kind kümmert. Also ich hatte da immer das Gefühl, wow, so wenig. Und eigentlich muss doch der Wunsch sein, auch von dem Erzeuger, dass der für das Kind das Beste will und demnach auch jetzt nicht mit Geld überhäuft.
Ist Geld das Beste?
Ne? Naja, nicht mit Geld überhäuft, aber eben eine Existenz sichert, wo sich beide wohlfühlen, ohne dass die das Gefühl hat, sie muss jetzt genau wie deine Mutter am Ende des Monats gucken, ob sie sich überhaupt noch den Essenseinkauf leisten kann, weil sie die 400-Euro-Grenze schon überschritten hat. Die sie so. Und deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, hey, ich gebe dir die Möglichkeit, so gut es mir möglich ist, mit dem Geld, was ich dir zur Verfügung stellen kann, für meine Tochter zu sorgen, eigentlich ganz edel. Mhm. Aber?
Ich merke, dass das bei mir ein Gefühl hinterlässt, nämlich die Dynamik, die es zwischen meinem Vater und meiner Mutter gab. Also, ich schlüssel es mal ein bisschen anders auf. Wir haben ein Kindermädchen und das sorgt eigentlich dafür, weil es da ist, dass wir eine 50-50-Aufteilung haben, zeitlich gesehen.
Ja.
Und meine Mutter passt auch noch manchmal auf Lilla auf.
Und mein Vater. Und dann gibt es noch die Tante.
Nee. Mein Vater auf gar keinen Fall. Dem würde ich auch meine Tochter nicht einfach so überlassen, weil der ist so, ja, die spielt irgendwie draußen am Wasser, hat die gerade irgendwie so einen Staudamm gebaut. Aber ich habe die jetzt schon 1,5 Stunden nicht mehr gesehen. Die ist super ruhig. Der ist einfach so, dass er sagt, ja, die passen alle schon irgendwie auf sich selber auf. Was ja auch schön ist, wenn alle im Flow sind, aber so am Wasser ist das nicht so mein Style.
Nee.
Also wir haben dieses Kindermädchen, was ich zahle. Sie hat eine Putzfrau, die ich zahle.
Mhm.
Wir haben so Essenskisten, die kommen vom Ökohof, die ich zahle. Eigentlich alles, was sie sich bestellt.
Ich wundere mich gerade, was Lilla alles isst und wie viel sie...
Und dann gibt es noch natürlich so Sonderposten mal ab und zu, ne? So Friseur und sowas alles, was auch noch so extra gezahlt wird.
Mhm.
Dann gibt es die Karte.
Die Karte, die...
Also, die sie benutzen kann, die Geldkarte.
Ach, die gibt es noch on top. Die ist,
ja.
Ist die Leistung, die du gerade beschrieben hast, werden nicht mit dieser Karte abgedeckt.
Mhm. Und natürlich Miete zahlt sie selber.
Mhm.
Und Kindergeld kriegt sie auch. Also 100%.
Mhm. Kannst du mich schwängern?
Dann kriegen wir noch manchmal kostenlos Dinge, die sich auch
wenn wir also Sponsorsachen
geschenkt. Genau. Hm. Und on top kommen noch Urlaube, auch für ihre Mutter.
Hä?
Hey, und ich kann dir nur sagen, also ich bin ja nicht so auf Dankbarkeit erpicht, ne? Aber so ein einfaches Dankeschön würde ich mir schon mal wünschen, so ein persönliches. Also so ein ach, Dankeschön übrigens für den Urlaub. Sehr gerne.
Kommt gar nichts.
Warte ich da zu viel?
Nein, kommt
also von der, von meiner Ex kommt das schon mal, aber auch da ist es so, ich habe das Gefühl, je mehr sie hat und bekommt, desto unangenehmer ist es ihr und desto weniger sagt sie mal Danke.
Also, aber wenn es ihr unangenehm wäre, warum sagt sie dann nicht einfach nein?
Keine Ahnung, weil es ihr zu komfortabel ist.
Aber das widerspricht sich ein bisschen. Nicht Danke zu sagen, weil es einem unangenehm ist, aber auch nicht Nein sagen zu können, weil man es dann doch genießt.
Findest du, das widerspricht sich? Das widerspricht sich für mich überhaupt nicht. Ich frage mich immer, ob ich zu viel erwarte. Also bin ich ein bedingungsloser Geber? Okay, das war die Antwort. Weil eigentlich gebe ich es ja auch, um mir selber ein gutes Gefühl zu machen. Nämlich das Gefühl zu wissen, dass meine Tochter nicht unter diesen existenziellen Ängsten leiden muss, die ich hatte.
Ja, also
deswegen mache ich es ja eigentlich.
Genau, es geht ja eigentlich in erster Linie
um mein eigenes Gefühl.
Nee, es geht ja um deine Tochter. Also ja. Würdest du ja deiner Ex-Freundin, wenn du dich von ihr getrennt hast und ihr kein gemeinsames Kind hättet, nicht diesen ganzen Luxus gewähren.
Never ever. Ich gebe ja keine anderen Ex-Freundin von mir Geld.
Genau.
Also ich meine, ich bin ja auch irgendwie irgend so ein Zuhälter oder so. Das fühlt sich ja ganz komisch an.
Ich gebe dir deine Wohnung.
Nein, mein Vater hat teilweise so eine Netze aufgebaut, wo er so Freundinnen von sich so Sachen zuschustert, also mal ein Auto da, Frauen, die Unterstützung brauchen. Da habe ich meinen Vater irgendwann gefragt, du Papa, warum sind das eigentlich immer nur Frauen, die von dir Unterstützung bekommen? Und dann hat er einen Satz gesagt, der mich ein bisschen schachmatt gesetzt hat, leider. Er meinte, weil es Frauen oftmals wirtschaftlich schlechter geht.
Stimmt, hat er nicht unrecht.
Und dachte ich, fuck,
aber halt, verändert er gesellschaftlich was, wenn er diesen Satz sagt und dann auch danach lebt? Wäre es dann nicht vielleicht wichtiger, diese Frauen zu enablen mit,
Ich glaube, das passiert und funktioniert parallel. Also, wenn du jemanden finanziell unterstützt und Sorgen nimmst, dann kannst du ja auch Freiräume schaffen, das eigene auszuleben und besser für dich selber zu sorgen. Also, funktioniert beides. Also, bin ich ein bedingungsloser Geber? Was willst du sagen?
Schon, ja. Aber kommt ein bisschen manchmal auch auf den Kontext an.
Wie meinst du das?
Auf die Situation. Es ist ein bisschen auch so, dass du eigentlich schon, ich sag ja eigentlich schon, aber ich habe auch schon mal Situationen erlebt, wo es definitiv auch so war, ich gebe dir jetzt das und ich werde nicht formulieren, dass ich dann im Gegenzug dafür was haben will.
Was meinst du? Sag mal ganz spezifisch.
Ich habe nichts Konkretes im Kopf und ich glaube, mir ist es auch noch nicht passiert. Aber ich habe schon dich ein paar Mal erlebt, wo ich schon das Gefühl hatte, das passiert doch nicht ganz uneigennützig. Da passiert doch was im Hintergrund.
Okay.
Auch wenn es nach außen sehr uneigentlich ist.
Ich gebe nicht ganz bedingungslos das ganze Zeug.
Ja.
Ich will mir nicht zumindest immer anhören müssen, du bist ein Arschloch.
Du kaufst dir sozusagen die verbale Konfrontation frei. Nice.
Weißt du, was ich meine? Also ich übernehme vollste Verantwortung für das, was ich bin. Ich bin Vater und ich kümmere mich um Lilla. Ich sorge dafür, dass meine Ex-Freundin keine monetären Sorgen hat und dass auch meine Tochter keine Sorgen hat. Klar.
Genau, da ist für mich, also das ist so, was ich vorhin auch ansprechen wollte, der Unterschied. Also es geht ja in erster Linie, als ich gefragt habe, würdest du das für eine Ex-Freundin machen, die kein Kind von dir hat? Und das hast du ja definitiv verneint. Demnach tust du es ja hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich für deine Tochter. Also du sorgst dich um deine Tochter und weil du weißt, wenn es deiner Ex-Freundin gut geht, dann geht es auch deiner Tochter gut. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich für dich sehr schwer, da eine Grenze zu ziehen, was ist die Existenzbasis. Und was ist zu viel des Guten?
Ja.
Und wo kriegt man dann auch wieder da die Mitte reingezogen? Also ab wann muss man vielleicht auch mal sagen, hey, ich habe gemerkt, es ist vielleicht ein bisschen viel, ich würde das jetzt wieder einschränken.
Ja, und wie machst du das?
Ja, genau.
Und ich wollte das letztens machen, weil...
Bei was denn konkret?
Es war eine super auslösende Situation. Die Karte wurde aus irgendeinem unerklärlichen Grund gesperrt.
Aha.
Und dann dachte ich mir so, wow, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um nach 3 Jahren... nochmal so über die finanzielle Situation zu reden. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass es jetzt im ersten oder zweiten Jahr ist. Wir sind im dritten Jahr.
Ja. Eigentlich bist du doch deiner Ex gegenüber gar kein Unterhalt mehr pflichtig, oder? Du musst ja eigentlich nur im ersten Jahr zahlen, wenn sie während der Schwangerschaft oder der Geburt nicht genügend Einkommen hat.
Genau.
Also demnach wärst du ja jetzt schon längst in der Position, sagen zu können, hey, ich zahle gerne für meine Tochter, sodass es ihr gut geht, beziehungsweise schaffe Möglichkeiten außerhalb dessen, dass ich eine Finanzspritze bin, dass wir in der Konstellation weiter gut zusammenarbeiten können, aber und wie kriegt man da jetzt...
Ja, und was ist angemessen?
Das Fuß vom Gas.
Was ist tatsächlich angemessen? Also einmal muss ich bei mir das Thema Dankbarkeit überprüfen. Ne? Also erwarte ich tatsächlich von ihr, dass sie in irgendeiner Form dankbar ist, wie sie vielleicht von mir erwartet, dass sie, dass ich ihr dankbar bin, dass sie so eine gute Mutter ist. Können wir uns da mehr die Bälle zuschieben? Das ist das eine, aber ich merke, dass so ein richtiger Teil mir da so verhärtet ist, dass ich es fast gar nicht rauskriege. Ich habe es als Erinnerung im Handy drin, dass ich dankbarer bin mir gegenüber. Aber es ist jedes Mal so eine tägliche Erinnerung, die ich einfach nur so wegschiebe, so klack. Ich bin ihr dankbar, aber es fällt mir so schwer, wenn jemand so verhärtet mir gegenüber ist, weil ich ja ihr gegenüber zu sein. Kennst du das, wenn sich die Fronten auf einer bestimmten Ebene schon so verhärtet haben? Mhm. Alles ist so selbstverständlich. Da denke ich mir so, guck dir mal dein Leben an. Dir geht's nicht so beschissen. Also klar fühle ich mich irgendwie schuldig, weil ja, weil ich hier ein Kind gemacht habe.
Also, dafür würdest du dich schuldig?
Irgendwie fühle ich mich dafür schuldig, dass ich ihre Unabhängigkeit ihr genommen habe.
Findet sie das auch so? Sagt sie?
Nein, ich habe mit ihr nie darüber gesprochen.
Wäre vielleicht mal gar nicht schlecht. Also der erste Step wäre ja vielleicht mal zu gucken, dieses Gespräch über Geld, und da du ja vorhin gesagt hast, am Anfang bei uns in der Familie wurde immer über Geld gesprochen, das war nie ein Thema, anscheinend ist es hier ein Thema, vielleicht sprichst du mit ihr mal über Geld. Und bevor du das machst, definierst du nochmal für dich, was möchtest du eigentlich aus dem Topf, den du selber verdienst, rausziehen, der dir nicht wehtut, ohne dass du das Gefühl hast, ich habe ja jedes Mal irgendwie ein beschissenes Gefühl dabei, weil sie die Karte hat, weil sie das hat. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, hey, das ist für mich der Deckel, so viel wäre ich bereit zu geben, ohne dass ich ein komisches Gefühl dabei habe. Gibt es das überhaupt? Sagst du, es gibt was, wo du sagst, eigentlich ist das Modell, wie es jetzt ist, okay, aber irgendwas
stört mich. Ich würde gerne eine feste Summe ausmachen.
Ah ja.
Also ich würde gerne eine feste Summe ausmachen und als die Karte gesperrt wurde, ne, da mussten wir ja dann das wieder anders regeln, den Unterhalt. Dann musste ich es ihr einfach geben. Ne? Dann hat sie es nicht selbstständig darüber verfügt, weil ich wollte auch nicht, dass sie das Gefühl hat, sie muss zu mir kommen und wir müssen mit Geld dealen. Ich wollte, dass sie das Gefühl hat, dass sie vollkommen unabhängig ist.
Du brauchst einen Zwischenhändler.
Max?
Du brauchst einen Zuhälter für deine
Ex-Freunde. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich will nicht, dass, weil das war auch immer so eine Diskussion zwischen meinen Eltern, dass meine Mutter immer die Abhängige war, die zu meinem Vater kommen musste und nach Geld fragen musste und hey, jetzt reicht es nicht, können wir jetzt nochmal eine Spritze haben? Und dann so kam der alte Pascha und hat großzügig seine Scheine rausgeholt.
Kam er auch so wirklich und hat auf dem Küchentisch
mal nachladen, klack, 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 klack.
Die 50er rausgelegt?
Nee, kam zum Glück nicht so. Ich habe das so nicht mitgekriegt immer, aber ich habe schon oft Gelddiskussionen zwischen meinen Eltern mitbekommen.
Unangenehm.
Super unangenehm. Und ich weiß, dass er das schon ein bisschen als Machtkarte ausgespielt hat.
So wie du.
Genau das möchte ich eben nicht. Genau das möchte ich eben nicht. Das ganz, ganz wichtig ist mir das. Und vielleicht gelingt es mir nicht, aber ich möchte es nicht. Mhm. Also wirklich, wenn du mich fragst, was will ich nicht, dann will ich niemals, dass sie das Gefühl hat, dass sie von mir abhängig ist. Ist sie ja in irgendeiner Form. Ja. Ist sie das wirklich, fragt man sich. Also nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wenn sie dieses komfortable Leben führen will, im Moment, ja, safe.
Und dann dabei vergisst du aber, und ich glaube, das ist nochmal ein wesentlicher Aspekt, den du in deine Kostenrechnung mit reinnehmen müsstest, dadurch, dass du ja komplett dich auch auf deine Arbeit konzentrieren kannst, außer den Tagen, wo du Lilla hast, und ich glaube, Lilla wahrscheinlich auch aus Gründen zurzeit nicht zur Kita geht, Corona, ist es ja so, dass sie dir ja auch sehr viel abnimmt. Sonst müsstet ihr die ganze Aufteilung nochmal anders machen. Du müsstest versuchen, am Vormittag Lilla zu übernehmen, wenn sie vielleicht arbeiten gehen würde. Also das Modell müsste ganz anders aussehen, sodass du dir überlegen müsstest, hey, bist du dafür bereit? Also könntest du Sachen übernehmen, die außerhalb von Finanzspritzen funktionieren, damit du mit ihr zusammen...
Klar, kaufe ich mir auch ein bisschen meine Freiheit.
Genau,
keine Frage.
Schön also, zusammengefasst.
Ich würde nicht sagen, dass ich so wenig mache, also im Durchschnitt für getrennte Eltern.
Nee, du machst viel. Ich würde gar nicht sagen, dass du wenig machst, aber...
Dann müsste ich aber auch keinen Unterhalt zahlen. Wenn wir uns 50-50 genau, aufteilen würden, dann müsste ich gar 0 Euro.
Und du musst dich trotzdem fragen, wie weit wärst du bereit zu gehen? Also erstmal die Grenze aufzumachen, okay, so viel Geld oder so groß darf die Summe sein. So. Und was ist, kommt da
das
alles mit rein?
Das muss ich doch nicht definieren. Das wollte ich nämlich genau nicht machen.
Ja, aber dann komme ich wieder zu dem Punkt, was ich gerade gesagt habe. Weil dann könnte sie ja sagen, okay, bis jetzt haben wir das ja so gelebt, damit ich auch 100% mich um Lilla kümmern kann. Wenn wir das jetzt anders machen, dann würde ich auch gern mehr wieder arbeiten oder mehr mich beruflich orientieren.
Ja, macht sie ja. Sie fängt jetzt nochmal ein neues Studium an.
Das ist nicht das, was ich meinte.
Ja, aber ich meine, ist ja auch komfortabel, das einfach so machen zu können,
oder? Ja, ja, klar, natürlich, genau. Aber ich hatte eigentlich gedacht, sie fängt zum Beispiel an zu arbeiten und dann könnte sie sozusagen einen Teil dessen, was sie an Ausgaben selber in den Topf werfen. Dazu müsste man überlegen, wie kann das Modell aussehen um Lilla herum? Also müsstest du dann am Vormittag mehr übernehmen, das meine ich.
Aber ja, Lilla geht dann in die Kita.
Ja, ja, aber zur Zeit, wann geht sie denn in die Kita?
Ja, jetzt ab August.
Ist es soweit.
Genau, richtig. Und dann ist es eh nochmal ganz anders. Ja, dann geht sie in die Kita, dann habe ich sie das komplette Wochenende und einen Tag in der Woche. Ey, worüber reden wir?
Ja, da ich von
da. Worüber fucking da, reden wir? Ich möchte mal sehen, wer absolut mehr Zeit mit seinen Kindern verbringt.
Ich nicht.
Und ich habe sie dann gefragt, als die Karte nicht mehr funktioniert hat.
Warum hatte die Karte eigentlich nicht mehr funktioniert?
Weil sie irgendwas eingegeben hatte, 3-mal, glaube ich, und dann ist sie gesperrt worden.
Ich habe meine Karte auch, meine private, 2-mal falsch eingegeben. Ich benutze sie seitdem nicht mehr.
Weil du das 3. Mal nicht riskieren willst. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, guck doch mal ganz realistisch, mit den ganzen Kosten, die eigentlich schon abgedeckt sind, ne? Kindermädchen, viele der Einkäufe, Urlaube. Was brauchst du für dich zum Leben mit Lilla? Damit es euch gut geht, damit ihr euch nicht so wirklich Gedanken machen müsst, damit ihr weiterhin das einkaufen könnt, was ihr wollt. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mich zu fragen, ob es vielleicht doch ein bisschen viel ist? Ich bin neulich in der Küche gewesen bei ihr und habe mal irgendwas gesucht. Ich wollte irgendwas snacken und habe dann eine Schublade aufgezogen. Und die war einfach übertrieben voll mit Essen. Aber so gehäuft, dass ich dachte, wen willst du hier versorgen? Mhm. Also so richtig so, dass ich Panik gekriegt habe. Ich hatte so ein richtiges Beklemmungsgefühl, als ich diese Schublade aufgezogen habe. Die war wirklich gestapelt mit Essen. Und das kann kein normaler Mensch essen. Und es waren halt alles auch so Demeter-Bio-Produkte. Diese Schublade hat wahrscheinlich 600 Euro gekostet, die ich da rausgezogen habe. Und so eine Selbstverständlichkeit. Also ich weiß ja, was die Sachen im Bioladen ungefähr noch kosten. Ne? Mhm. Da gibt's ja so diese kleinen Scheißverpackungen. Da isst du einfach Goldstaub. Ist ja auch in Ordnung.
Ein Grund, warum ich nicht im Demeter-Laden einkaufen gehe.
Es gibt keinen Demeter-Laden.
Ja, aber trotzdem.
Ja, und ein Grund, warum du dich gerade geoutet hast, dass du das tatsächlich nicht tust, weil es gibt einfach keine fucking Demeter-Laden.
Also ich achte ja schon auf die Sachen, aber ich muss sagen, da bin ich dann doch meistens zu preissensibel.
Ja, kann ja jeder machen, wie er will. Und da war wirklich so, hey, ist es eigentlich zu viel, dass sie gar nicht mehr so eine Wertschätzung dafür hat, was es ist? Also verliert man den Überblick? Mhm. Verliert man die Orientierung? Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich möchte ganz klar, 2 Wochen hast du Zeit, dass du mir sagst, was du brauchst und dann gibst du es und dann reden wir auch nicht mehr über Geld.
Sind die 2 Wochen schon um?
Die sind schon lange um.
Ach so.
Und darauf hat sie erstmal richtig pissig reagiert. Was das soll, richtig, richtig pissig. Also wirklich, wo ich dachte so, wow, was habe ich denn falsch gemacht gerade?
Ja.
Und diese Zahl kam nie. Und da bin ich natürlich.
Wie lange ist denn das her?
Mal, das ist schon 2 Monate. Ich stehe natürlich da wie ein Trottel, weil ich gar keine Konsequenz
habe. Wie unkonsequent du bist.
Ja, ey. Was soll ich denn machen? Sag mir mal, was ich machen soll.
Ich würde da mich hinsetzen und darüber sprechen und gemeinsam diese Zahl definieren. Also nicht und auch nicht sagen,
ja,
hey,
das geht nicht. Ich hab
wieso denn nicht?
Na, weil sie nicht, sie weiß gar nicht, was sie braucht und was sie ausgibt.
Ja, dann muss man sich da rantasten. Dann sagt man, okay,
denn?
Ja, dann sagen, okay, wenn, naja, soll ich jetzt das Gespräch mit dir simulieren?
Also ja,
wenn,
bitte.
Wenn ihr euch da zusammensetzt und darüber sprecht und sie dann sagt, ich weiß nicht wie viel, dann sagt, okay, dann versuchen wir mal eine Woche mit Summe X. So. Und danach sagen wir, setzen wir uns zusammen und sagen, hey, hat gut funktioniert, hat nicht funktioniert.
Muss ein Friseur, by the way, für Frauen 200 Euro kosten?
What? 200? Friseure sind teuer. Ich bin auch jedes Mal so. Warum war der hier und warum hat, vor allem,
warum hat er genauso lange bei der Frau gebraucht? Das kostet aber, hey, wo ist die Gleichberechtigung da?
Ja, wo
ist sie da?
Das habe ich mir auch schon gefragt. Und vor allem, wenn ich dann denke, ach, du warst beim Friseur. Das Einzige, was ich sehe, dass das Portemonnaie kleiner geworden ist. Aber ansonsten, so viel habe ich jetzt hier nicht erahnt. Ein bisschen spitzen geschnitten ist es ja meistens und irgendwie eine ganz leichte, zarte Tönung.
Also ich finde, das sollte nach Zeit abgerechnet werden und nach Materialeinsatz.
Finde ich auch.
Okay, aber anderes Thema.
Ich ist der Friseurbesuch mit drin?
Naja, da hat sie mich dann immer extra gefragt.
Naja.
Oder meistens nicht immer. Wie macht man das?
Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, eigentlich ist sie ja finanziell abhängig von dir, so wie du es beschreibst. Aber du bist in der absoluten Abhängigkeit. Du hast es irgendwie geschafft, den ganzen Spieß
umzudrehen. Ich laufe die ganze Zeit schon auf Knien.
Ja, wirklich, bitte. Bitte, du hilf mir. Hilf mir, wie ich da wieder rauskomme. Aber naja. Wieso kannst du denn mit ihr darüber nicht reden? Also,
weil dann sofort eine richtig krass schlechte Laune entsteht.
Ja gut, dann musst du dann durch.
Naja, aber es wird einfach abgeblockt. Sie hört dann auf zu reden. Also es ist ja nicht so, dass wir darüber reden, sondern es ist so, nee, jetzt nicht. Und dann so, wann dann? Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Puh.
Und dann könnte ich sagen, ja okay, dann ist der ab jetzt zu, der Geldhahn. Mach's gut, ciao. Und dann kannst du ja überlegen, wann du zu mir kommst.
Ja, warum sagst du den Satz vielleicht nicht so, aber warum?
Wie dann?
Ja gut, dann überleg dir das doch bis morgen. Ich würde bis dahin alle Gelder einfrieren. Nein, keine Ahnung. Naja, also ich meine, du kannst ja schon auch sagen, du, wir müssen da eine Lösung finden, weil so geht es nicht weiter. Punkt.
Mhm.
Und du kannst es ja auch finanziell begründen. Du kannst ja sagen, es ist einfach ich arbeite sehr viel für das Geld, was ich verdiene. Wenn davon ein Großteil an dich fließt, dann stelle ich mir irgendwann die Frage, finanziere ich deinen Luxus oder ist es wirklich alles für Lilla? Und das ist ja die Kernfrage, um die
ja.
es geht.
Was denkst du? Was ist dein Gefühl dazu? Warum mache ich das alles?
Weil du ein sorgenfreies Leben führen willst.
Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Faktoren da drin. Einmal möchte ich nicht, dass Lilla diese existenziellen Ängste spürt, die ich hatte.
Ja, aber das ist ja Quatsch.
Ey, ganz ehrlich, Gefühle sind eigentlich ganz oft Quatsch.
Ja, aber das ist Quatsch, dass es passieren wird. Ich glaube, in einer anderen Konstellation
bist du damals einfach... Das ist so tief drin in mir.
Genau, aber das ist ja dein Gefühl. Dass es Lilla irgendwann fühlen wird, das sage ich einfach so, ist Quatsch, weil ihr ja auch in einer anderen Konstellation lebt. Also ihr lebt ja in einem Mehrfamilienhaus, wo alle Familienmitglieder von dir zumindest verortet sind. Das heißt, es ist ein viel, viel näherer Zugang zueinander. Es ist ja wahrscheinlich nicht wie bei deinem Vater und deiner Mutter damals, wo ihr, glaube ich, sogar teilweise in anderen Städten gelebt habt. Und dieser,
300 Kilometer
genau, entfernt. Und auch diese Verbindung. Ich weiß auch nicht, ob dein Vater sich so sehr um euch gekümmert hat, wie du dich um Lilla kümmerst.
Nein.
Also es werden ja wahrscheinlich keine Existenzängste bei Lilla aufkommen, weil du viel, viel präsenter bist. Sowohl in deinem Dasein, als auch wie du sie versorgst. Sie und deine Ex-Freundin. Also ich glaube, die Angst kannst du abstellen, wenn das geht.
Ich möchte einfach als großzügig wahrgenommen werden.
Ja, ich glaube, das ist passiert in den letzten 3 Jahren.
Okay, das ist das. Ich möchte nicht, dass das Gefühl der Abhängigkeit entsteht bei meiner Ex.
Zu spät.
Okay.
Also mittlerweile ist ja, was ich vorhin meinte. Ich glaube, das Gefühl der Abhängigkeit ist schon lange überfällig. Es ist mittlerweile umgekehrt. Du bist mittlerweile abhängig von ihr. Also so pervers es klingt, aber so hört sich zumindest für mich an. Mhm. Bitte, darf ich dir weniger Geld geben?
Und ich glaube, was auch noch ein bisschen da ist, ich möchte ein Gefühl der Unsicherheit überdecken. Also am Anfang war ja wirklich die Frage, wollen wir uns für unsere Tochter entscheiden? Also wir haben es immer Würmchen genannt, ne? Als Lilla noch ein Embryo war. Oder wollen wir das anders machen? Und ich hatte so eine tiefe Unsicherheit in mir. Und also es hört sich jetzt hart an, ne? Ich habe letztens mich daran erinnert, in einem Gespräch mit einem Kumpel, als ich ihm erzählt habe, dass ich meine Ex geschwängert habe. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich Vater werde.
Ja.
Weil Vater werden ist dann tatsächlich die Entscheidung dazu, sondern ich habe gesagt,
ja,
meine Ex ist schwanger. Also damals meine Freundin.
Mhm.
Und ich weiß noch, wie ich damals schon die ganzen Probleme mit ihr hatte. Und ich saß mit meinem Kumpel zusammen und ich soll den Satz gesagt haben, und jetzt ist sie auch noch schwanger. Weißt du, was das bedeutet?
Mhm.
Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es gar nicht so sehr um meine Tochter ging, sondern um meine Ex-Freundin. Also ich war gar nicht so unsicher, ob ich Papa werden will oder nicht, sondern ob ich mit dieser Frau ein Kind kriegen möchte.
Ja.
Ich glaube, das hat die große Unsicherheit in mir ausgelöst. Zwar ist es nicht so trennbar, ne? Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich kann ein bisschen Schuld von meinen Schultern nehmen. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du Papa bist und irgendwann mal das Gefühl hattest, du hast daran gezweifelt, ob deine Tochter überhaupt zur Welt kommen darf. Dieses Gefühl will ich manchmal überdecken.
Ah, okay.
Das lässt sich natürlich nicht mit 50ern überdecken, sondern nur mit 100ern oder 200ern.
Nee, lässt sich damit gar nicht überdecken.
I try.
Hast du denn, ist es auch ein Part von dir, der sagt, ich halte in dem Moment, wo ich der Finanzier des Ganzen bin, die Kontrolle über alles in der Hand?
Ey, safe ist das dabei. Also.
Also in dem Moment, wo du sie in die Unabhängigkeit schicken würdest und sie auch unabhängig werden würde, dann braucht sie dich ja auch nicht mehr.
Mhm.
Dann könnte sie sich, ja, ich muss mal gucken, ob das mit Lilla am Wochenende klappt. Wir sind gerade verreist und unterwegs mit unserem Wohnmobil, ganz autark, was ich mir mit meinem neuen Lebenspartner gekauft habe. Von dem
Geld, was ich mir alleine gekauft habe.
Oder so, ja, so. Genau.
Ist noch.
Und wir müssen mal sehen. Vielleicht in 3 Wochen wieder. Tschüss. Und du dadurch...
ganz ehrlich, wir sind beide immer noch Erziehungsberechtigte.
Ja, 50-50. Ja, du würdest ja nicht trotzdem sofort die Polizei auf sie draufschicken. Aber
nein, aber...
Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Oder ja. Sie wäre dann nicht mehr in der Situation. Oder du müsstest...
Ist sie ja sowieso nicht. Sie sagt mir einfach, du, ich fahre dann und dann mit Lilla in Urlaub. Und ich muss halt hingehen und fragen, würde dir das passen, wenn wir dann und dann in den Urlaub fahren, Lilla und ich?
Ja, aber ist nicht trotzdem so, dass du das Gefühl hast, du hältst die Kontrolle auch so ein bisschen in der Hand, auch über Lilla, dass du das nicht alles irgendwie entgleist, wenn du nicht der Finanzier wärst?
Ich glaube tatsächlich, dass ich im Verhältnis weniger Kontrolle habe und dass dieses letzte bisschen Restkontrolle, was mir geblieben ist, dass das nicht mehr da wäre. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ist dabei, ist anteilig dabei. Nicht so einfach, die Situation, ne? Und das Krasseste ist, was es macht mit meinem Gefühl zu meiner Ex-Freundin, dass ich auf einer ganz bestimmten Ebene, weil sie sich so aushalten lässt, ne, wie sie es macht, Schwierigkeiten habe, manchmal Respekt vor ihr zu haben.
Klar, natürlich nicht.
Und genauso hatte ich auch nie wirklich Respekt vor meiner Mutter.
Ja.
Da war es nochmal anders, so dass meine Mutter sich halt immer als Opfer dargestellt hat und immer so nicht das bewusst gesagt hat, aber mit allem, was sie getan hat, mit ihrer Haltung, immer das Opfer der Welt war. Genauso ist es meine Ex-Freundin. Und dieses Geldthema macht es natürlich nicht besser.
Nee.
Und ich kreiere da so viele Themen selber durch die Art, wie ich versuche, meinen eigenen Schmerz zu umgehen. Also meinen Schmerz nicht in meiner Tochter zu sehen, dass sie auch existenzielle Ängste hat. Kreiere ich neuen Schmerz. Ja. Weißt du was? Das ist so kurios manchmal.
Und deine Tochter lernt wahrscheinlich auch ein ganz skurriles Vater- und Männerbild lernen.
Und was?
Also jetzt noch nicht, aber irgendwann, wenn sie mehr versteht, heißt es ja, ja, der Mann oder mein Vater ist eigentlich nur präsent.
Der Geldhahn.
Der Geldhahn, genau. Der aufgedreht werden kann.
Ja, auf und wieder zu. Auf
nee,
auf
zu kann man ihn ja nicht drehen. Weil ja. Es gibt immer nur mehr. Es geht nur in eine Richtung.
Und wenn ich mir meinen Bruder anschaue im Verhältnis zu meinem Vater, ne, lebt er genau so ein Verhältnis, dass mein Vater eine ähnliche Welt kreiert hat für meine Mutter, für seine andere Ex-Freundin und für einige Frauen, die ihn umgeben. Und mein Bruder ist mittlerweile so, ja, in Skiurlaub, du, da will ich in der ersten Klasse fahren, die zweite Klasse mag ich nicht.
Und
ich
denke, du kleiner. Und das muss er deinen Vater zahlen.
Natürlich, zahlt er nicht von seinem Tag. Und denke mir immer jedes Mal, du kleiner Scheißer, du bist 14 Jahre alt, komm mal wieder auf den Boden. Weißt du, was das bedeutet? Also ja. So wirklich, ja, meine Freunde können ruhig mitkommen in den Urlaub. Das können sie nicht, wir sollen das zahlen. Also, und das würde ich für Lilla nie wollen.
Nee. Mein Papa zahlt, macht euch mal keine Sorgen.
Und das, was mir eigentlich am allerwichtigsten ist?
Dazu fällt mir noch ganz kurz eine Anekdote ein. Und das, vielleicht passt es ja auch ganz gut zu. Als ich in der Jugendhilfe gearbeitet habe, hatte ich auch immer ganz oft das Gefühl, dass die Kinder, die so wenig hatten, und die hatten wirklich krass wenig. Also Taschengeld war zwar viel, wenn man sich das so anhört, aber was sie sich davon alles leisten mussten, war extrem. Und ich hatte dann irgendwann am Anfang das Bedürfnis, hey, das ist so wenig Geld, ich will denen irgendwie helfen. Und wenn ich dann irgendwie zu Hause Sachen hatte, die ich nicht mehr brauchte, habe ich denen die geschenkt. Und das Gefühl erwartet auch, dass es denen gut tut und dass sie dann das Gefühl haben, oh geil, es ist cool, ich habe jetzt mehr. Es ist aber was ganz anderes passiert. Es ist komischerweise, dadurch, dass die selber mit ihrem Geld umgehen mussten und lernen mussten, eigenständig Entscheidungen zu treffen und sich somit auch positionieren konnten im Leben, haben sie ein extremes gutes Gefühl bekommen, wie viel Wert sie auch selber haben und was auch dieses billige Geschenk eigentlich für einen Wert hat. Also in dem Moment, wo ich sage, hey du, ich brauche das nicht mehr, ich habe zu viel, willst du das, was ich zu viel habe, haben, ist es extrem entwertet gewesen. Und so, ja klar, kann ich mir mal angucken. Aber sich von dem eigenen Geld was zu kaufen, hat einen viel, viel größeren Wert, obwohl es vielleicht schlechter war.
Die Wertschätzung sinkt genau. Auch, ne?
Und wenn ich mir jetzt deine Tochter angucke, die dann irgendwann vielleicht wirklich Sätze sagt, ja, ja, Papa zahlt schon, hat nichts mehr davon einen Wert. Und egal, wie viel du draufschüttest, es wird immer schlimmer. Es wird nur noch schlimmer. Und ein ähnliches Ding hatte ich halt auch, dass ich dann irgendwann damit komplett aufgehört habe. Und so hart es klingt, gesagt habe, hey, wenn du dir das leisten willst, musst du dafür sparen. Und wenn du ein halbes Jahr sparst, weil du zu wenig Taschengeld bekommst, aber die Wertschätzung danach war eine ganz andere.
Ja. Ich weiß noch, wie ich 12 Jahre alt war und ich durfte mir ganz lange keine Klamotten aussuchen. Und dann haben wir, ich glaube, es war vom Amt tatsächlich, eine Nachzahlung gekriegt, weil irgendwas falsch berechnet wurde. Und dann wurden, ich glaube, 600 Euro oder so überwiesen. Und dann hieß es, alle Kinder, also drei, die wir waren damals, dürfen sich für 200 Euro was aussuchen, boah, was sie wollen. Klamotten und so. Und das war eine Riesenmenge Geld. Also ich durfte mir nie für irgendwie größere Beträge Sachen aussuchen und schon gar keine Markensachen oder so. Ne? Und du weißt ja, ich meine, heutzutage, glaube ich, ist das gar nicht mehr so krass. Doch, ist auch immer noch, ey, wer keine AirPods hat, ist scheiße. Ja. Wer keine Air Max hat, ist scheiße. Also es gibt das immer noch in manchen Kreisen. Gerade je ärmer die Kinder werden, desto mehr wollen sie Markensachen, um nicht als arm wahrgenommen zu werden. Genau. Das ist ziemlich krass. Ja. Das sagen immer die Kids, ich brauche keine Markensachen, die eh genug haben. Ja. Aber die Kids, die nichts haben, die wollen alle Markensachen, weil das Schlimmste ist, als arm wahrgenommen zu werden. Ja. Ich weiß noch, wie wir dann damals nach Bremen gefahren sind, um einkaufen zu gehen. Und ich bin in einen Shop gegangen, wo es Schuhe gab, die ich unbedingt haben wollte. Das waren so Doc Martens. Und da habe ich mir diese Doc Martens gekauft, also vom Geld vom Amt. Und ich habe noch die Wertschätzung im, also dieses Gefühl, ey, wie viele Schuhe hast du dir in deinem Leben gekauft und an wie viele erinnerst du dich eigentlich? Aber ich weiß, dass ich diese Schuhe nie vergessen werde, weil das waren meine ersten wirklichen Markenschuhe.
Selbst gekauft
vom Geld.
Mit selbstverdientem Geld.
Naja, irgendwer hat es mal angezahlt für mich. Und ja, das war schon krass. Das war wirklich krass. Ich habe mich gefühlt wie ein König, als ich die angezogen habe und mit dem rumgelaufen bin. Also wirklich so richtig so mit stolzer Brust, so fast schon die Füße so ein bisschen geworfen. Da schaut her. Das waren auch so Mafia-Schuhe in Schwarz. Die waren so ein bisschen punkig.
Ja, ich kenne die gar nicht.
Ja, ich zeig dir mal ein Foto. Und du hast recht. Lilla wird 100% die Wertschätzung für alles verlieren. Ja. Und so hat auch meine Ex jetzt schon die Wertschätzung verloren. Und das, was mir auch noch bleibt als Gefühl ist, was lebt meine Ex als Mutter ihrer Tochter für ein Vorbild vor?
Ja.
Also möchte ich, dass meine Tochter sich das als Vorbild nimmt und sagt, das ist auch später ihr Modell im Leben.
Mhm. Also du meinst irgendeinen Typen finden, von dem man sich schwängern lässt?
Nein, das hat meine Ex ja nicht gemacht. Arschloch. Nee, hundertprozentig nicht. Ja, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen über Geld und wie sie das gemacht hat und so. Und sie meinte, sie fand es immer geil, wenn sie von Männern eingeladen wurde. Und als sie jünger war, hat sie auch immer noch bei den reichen Freunden, die sie hatte, so immer rumgeweint, wie wenig Geld sie hatte. Und die haben ihr dann mal 200 Euro zugesteckt und so. Ich wow. dachte mir so, während du mir das erzählst, sinkst du gerade auf meiner Attraktivitätsskala, also 20 Punkte nach unten.
Wie viel hast du eine Skala? 30?
20, 15.
Ich fand Frauen immer sehr attraktiv, die irgendwie alles gewuppt bekommen.
Ja, muss ja jetzt auch nicht immer sein.
Nein, aber ich meine so auch gerade so in der Zeit, wo Geld einfach knapp war, weil man irgendwie studiert hat, einen parallelen Nebenjob gemacht hat. Und irgendwie hat mich das immer krass angesprochen, wenn ich eine Freundin hatte, die nebenbei noch gearbeitet hat und das irgendwie alles auf die Beine gestellt bekommen hat.
Und dann noch 4 Pflegepferde und ja, genau. Einzelfallhilfe.
Und ich hatte eine Freundin, die wurde so, ja, mein Papa zahlt die Wohnung, meine Eltern zahlen die Wohnung, ich habe noch ein Pferd, das wird alles bezahlt, ich krieg noch Kostgeld. Und es war so... Puh, irgendwie gar nicht mehr so geil alles.
Aber angenehm war es immer, mit den Freundinnen in Urlaub zu fahren.
Das habe ich nie getan.
Das musste man machen. Ich hatte eine Ex-Freundin, da war der Vater Bauunternehmer.
Mhm.
Und die hatte so ein richtig fettes BMW Cabrio.
Schön.
Richtig dicke Eigentumswohnung.
Schön.
Immer die teuersten Sachen im Kühlschrank, teuersten Klamotten an, auf die teuersten Partys gegangen. Also richtig so ein Rich Bitch.
Mhm.
Und der Vater war halt ziemlich viel arbeiten. Emotional so ein bisschen abwesend, muss man sagen. Geht auch nicht immer einher, ne? Ist jetzt ein krasses Klischee, was ich ausrolle. Aber wenn wir uns so Urlaube ausgesucht haben, war nie die Frage, wohin fahren wir gemeinsam und was wollen wir uns gönnen, sondern einfach so klack, 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 klack. Und ich musste dann immer gucken, wie ich das Geld irgendwie zusammenkratze. Ich weiß gar nicht, ob sie auch teilweise dann mal einen Flug bezahlt hat.
Doch, hat sie. Ich erinnere mich an die Geschichte.
Stimmt, stimmt.
Du warst, glaube ich, sogar mit den Eltern mal verreist. Kann das sein?
Nee, das weiß ich nie. Familienurlaube gab es da nicht.
Papa aber lädt dich ein.
Es war sehr komfortabel. Also, da war auch nie die Frage, wer im Restaurant zahlt.
Natürlich nicht. Das ist aber auch ganz schön. Das wiederum, wenn es wiederum so extrem ist, finde ich es auch ganz angenehm.
Ja.
Wenn man eine Partei kennt, meine Tante war das eine Zeit lang, da war klar, wenn wir alle essen gehen, dass meine Tante zahlt.
Komisch, dass der das meiste Geld hat, so selbstverständlich zahlen muss, ne?
Natürlich.
Also, wenn wir mit meinem Vater zum Beispiel heute unterwegs sind, dann ist es fast schon so eine familiäre Haltung, so eine Selbstverständlichkeit, dass mein Vater zahlen muss.
Und nimmt er das auch an und sagt er auch?
Ja, also er fühlt sich immer ein bisschen komisch, wenn er nicht zahlen darf.
Ja.
Das ist auch mit dem Gefühl.
Er ist einer ähnlichen Abhängigkeit wie du.
Genau. Mein Nutzen, mein Wert definiere ich durch das Geld, was ich mit reinbringe.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis.
Mhm. Du bist anders arm.
Ja, es ist ein anderes Armutszeugnis. Ich sehe es ja, wie er das mit seinen Freunden macht und mit seinen Menschen, die ihn umgeben. Er würde das niemals so zugeben und so. Und er ist auch mal sehr angegriffen, wenn ich ihm das formuliere. Aber auch da sehe ich solche Züge.
Ja.
Und eigentlich möchte ich das für mein Leben nicht. Und kreiere diese gleiche Wirklichkeit.
Ja.
Alter, ich kriege richtig, wenn ich diesen Podcast selber hören würde über mich, würde ich denken, mach dich doch mal gerade. Ich würde mir so in die Rücken, Wirbelsäule boxen und sagen, mach dich gerade, du verdammter Loser.
Ich wollte es am Anfang gar nicht sagen. Wir geben so oft irgendwelche Ratschläge. Ja, mach dich gerade, grenz dich ab. Und hier sitzt jemand, der so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn sie darüber redet, als ich das gehört habe, dann bockt sie oder dann wird sie sauer. Und ich so, ja und jetzt? Dann wird es doch erst spannend.
Ja, ganz ehrlich, ich erlebe dich ja mit deiner Frau. Wenn die sauer wird, dann ist gleich so, dann duckst du dich runter. Das ist so 5 Zentimeter kleiner bist du dann und machst so einen Buckel. Ich kenne das Bild doch.
It's over. It's long gone.
Hm? Okay, gut. Kann Streit ich mir ja am Samstag angucken. Ich komme ja am Samstag vorbei.
Ja, ich kann ja mal versuchen, einen Streit vorzuplanen.
Ja, okay, mach das mal. Mhm. Ey, du weißt doch, wie du sie provoziert kriegst, oder?
Mhm.
Ja, was ist so ein Provokationsthema? Weil da
ich muss einfach nur das Haus unordentlich lassen, dann geht schon reicht.
Geil,
schon.
Machst du gleich samstags. Und sie will ja, dass es ordentlich aussieht, wenn ich komme.
Ja, stimmt.
Geil, los. Und dann will ich sehen, wie du dich gerade machst.
Ja.
Und dann mache ich mich auch gerade, okay?
Okay,
mach Deal. So.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.